Hallo, willkommen zu diesem Podcast. Und in diesem Podcast soll es darum gehen, was du tun musst, wenn du dich in die Selbstständigkeit begibst. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, du bist nach der schriftlichen Prüfung. Du weißt, dass du die schriftliche Prüfung bestanden hast. Du bist kurz vor der mündlichen Prüfung. Ja, also die schriftliche Prüfung ist so ein bisschen tricky. Die mündliche Prüfung ist eigentlich, wer es geübt hat, Differentialdiagnosen zu erstellen, psychopathologischen Befund zu erstellen, daraus die Verdachtsdiagnose abzuleiten und dann auch noch einen Behandlungsplan sich ausdenken kann, also so diese typischen Sachen für diesen speziellen Fall, für diese spezielle Störung kennt und die ein bisschen so beschreiben kann, der hat da eigentlich gewonnen. Es geht also immer darum, dass du dich ein bisschen präsentieren kannst, dass du kompetent wirkst, dass du kompetent und ordentlich sprechen kannst, die Fachwörter richtig benutzt. Aber wer das kann, der ist safe. Tricky ist also die schriftliche Prüfung auf jeden Fall erstmal. Deswegen beschäftigen wir uns mit der Selbstständigkeit am besten erstmal erst dann, wenn die schriftliche Prüfung bestanden ist. So, jetzt ist die schriftliche Prüfung bestanden. Du hast jetzt so für gewöhnlich 4, 6, 10 Wochen Zeit, bevor die mündliche Prüfung kommt. Und in der Zeit kannst du natürlich wahnsinnig für die mündliche Prüfung lernen. Aber du kannst dir auch schon mal über deine Selbstständigkeit Gedanken machen. Warum? Es hat sich einfach gezeigt, es gibt sogenannte Fortbildungshopper. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, was Fortbildungshopper sind. Fortbildungshopper sind im Prinzip Leute, die von einer Fortbildung in die nächste hoppen. Hopping, ja? Man meint auch manchmal im Urlaub Inselhopping, aber so ist es leider auch hier bei uns in unserem Bereich. Manche hoppen von einer Fortbildung in die nächste, fühlen sich nie fit genug, fühlen sich nie kompetent genug. Es ist sehr, sehr gut, wenn du natürlich weißt, wo deine Grenzen sind. Und wenn du richtig selber einschätzen kannst, du brauchst noch die eine oder andere Fortbildung, um noch besser zu sein. Aber irgendwann muss auch mal anfangen. So, gehen wir jetzt mal davon aus, dass du so 2, 3 Sachen hast, die du im Petto hast, dass du dir überlegt hast, wer dein Traumpatient ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können nochmal einen anderen Podcast dazu machen, wie man seinen Traumpatienten findet. Aber es ist ganz wichtig, dass du einen Traumpatienten hast. Und wenn du diesen Traumpatienten gefunden hast, also weißt, wen du super gerne behandeln möchtest, dann kann es ja losgehen. Dann kannst du über die Selbstständigkeit dir Gedanken machen. Und das allererste, ohne dass ich jetzt hier erheben möchte, dass ich das hier vollständig mache, also erkundige dich gerne nochmal im Netz, in Facebook-Gruppen, auf YouTube, bei Ratgebern für die Praxisgründung, was da noch alles dazugehört. Und auch soll das hier keine rechtliche Beratung sein. Also erkundige dich selbst nochmal. Ich will einfach nur ein bisschen Einblick geben aus meiner Praxis und aus den Erfahrungen, die ich einfach mit anderen Teilnehmern gesammelt habe. Was musst du also machen? Du musst eine Praxisadresse finden. Warum? Warum musst du eine Praxis finden? Es ist uns laut Heilpraktikergesetz nicht erlaubt, umherzuziehen. Und umherziehen wird gleichgesetzt mit Behandeln ohne Praxisadresse. Was heißt das? Das heißt, du brauchst einen Raum. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst stundenweise irgendwo untermieten. Eine Sache. Ich sag mal gleich die Vor- und die Nachteile. Die Vorteile sind, du hast nicht so hohe Kosten. Die Nachteile sind, du bist immer daran gebunden, zu fragen, ob der Raum gerade frei ist. Der Nachteil ist auch, wenn du deinen Patienten an der Strippe hast, kannst du den nicht einfach, so wie du Zeit hast, so wie er Zeit hat, sagen, okay, nicht Montag, oh, na gut, dann Freitag, 17 Uhr. Nee, 14, na gut, dann 14. Warum nicht? Weil wenn du stundenweise untermietest, sind da noch mehr Therapeuten in der Praxis, die stundenweise untermieten. Und ihr müsst euch irgendwie einigen, wer wann mietet. Je flexibler das am Anfang klingt, ja, so flexibel ist es nicht. Wenn es für dich flexibel ist, dann ist es ja für alle anderen, die da untermieten, auch flexibel. Du wirst ja vermutlich nicht der einzige Untermieter sein. Also ist zu überlegen, was könnte man machen? Man könnte tageweise anmieten. Vorteil ist, du weißt immer genau, der Raum ist an dem Tag wirklich frei. Nachteil ist, du hast die Miete für diesen Raum. Du weißt auch nicht, wann er... Ja, du hast diese Miete für den Raum. Du weißt nicht, ob du genug Patienten akquirierst. Nachteil, der Patient kann vielleicht an dem Tag, an dem du den Raum hast, gar nicht. Das heißt, du kannst ihm gar keinen alternativen Termin anbieten. auch schwierig. Und jetzt nochmal vielleicht eine kleine Einsicht, nicht nur aus deiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive des Vermieters. Der Vermieter ist jemand, der hat eine Praxis, die er alleine nicht ausfüllt. Er braucht also Untermieter oder er möchte Untermieter. Die Praxis kostet jeden Monat einen fixen Betrag. Wenn er die Praxis stundenweise untervermietet, hat er das Risiko komplett auf seiner Seite, ob ihr mietet oder nicht. In den Ferien, in den Sommerferien, 6 Wochen, hat er wahrscheinlich gar keinen Untermieter. Die Praxis läuft aber weiter. Wenn ihr im Urlaub seid, hat er gar keinen Untermieter. Die Praxiskosten laufen aber weiter. Also schau mal mit dir und auch so ein bisschen mit deinem Gewissen, ob du das mit dir vereinbaren kannst. Weil genau genommen ist es unfair. Genau genommen ist das wirklich unfair demjenigen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du dich auf einen fixen Stundensatz pro Monat mit dem Vermieter einigst. Ja, dass du zum Beispiel sagst, 10 Stunden im Monat für so und so viel, egal wann ich die anmiete. Wäre eine Idee. Und es macht sich aus der Erfahrung sehr, sehr gut, einen gemeinsamen Kalender anzufertigen, zum Beispiel einen Google-Kalender, und dort einfach den Raum einzutragen. Und wenn der Raum belegt ist, trägt man seinen Namen ein. Was man aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen darf, ist den Namen des Patienten da eintragen. Du kannst also jederzeit deinen Namen eintragen, 14 bis 17 Uhr, Frau Meier, also wenn du Frau Meier heißt, aber du darfst nicht den Patientennamen eintragen. Ich denke, das ist eine Alternative, die ist für dich okay. Dein Risiko ist überschaubar, aber du bist nicht ganz risikolos. Aber so ist es in der Selbstständigkeit. Und die ist für deinen Vermieter auch fair, weil dein Vermieter hat feste Mieteinnahmen. Unabhängig von Krankheit, Urlaub, schlechte Zeiten, wenig Akquise und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Du mietest dich irgendwo bei jemandem unter. Die zweite Möglichkeit wäre, du mietest dich in einem sogenannten Seminarraumzentrum ein. Ein Seminarraumzentrum ist ein Zentrum, wo lauter einzelne Räume sind, die sehr schön teilweise gestaltet sind und die man stundenweise anmietet. Problem, man mietet sie von 14 bis 15 Uhr, nicht von 13.50 Uhr bis 15.15 Uhr. Also, vielleicht kannst du da was aushandeln, vielleicht kannst du da irgendwie drauf einwirken. Anderes Problem ist, dass die sehr häufig relativ teuer in der Stundenmiete sind. Aber du hast keinerlei Sorgen. Du musst dich nicht darum kümmern, dass Seife gekauft wird, Toilettenpapier gekauft wird, Licht geht, Strom geht, Klingel geht. Alles ist gut. Meistens haben die auch einen Empfangsbereich, wo deine Patienten im Wartezimmer sitzen. Meistens noch mit Wasser, Tee. Brauchst dich um alles nicht kümmern. Ja, perfekte Sache eigentlich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du dir zu Hause irgendwie einen Praxisraum machst. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass du vorher das Bauamt informierst und darüber dich selber informierst, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ich kann dir hier auch gar keinen Ratschlag geben, weil das ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Manche möchten Toiletten für Mann und Frau getrennt. Manche möchten aus hygienischen Gründen nur Papierhandtücher. Ja, das wäre dann wiederum ein anderes Amt. Manche möchten, dass du zum Beispiel, das möchten nicht manche, das ist Pflicht, die Notausgänge mit so einen Schildern beklebst. Manche möchten, dass du einen eigenen Eingang hast, wenn du ein Haus hast. Und den von deinen privaten Räumen sehr streng trennst. Also da musst du dich erkundigen bei deinem Bauamt, wie das bei dir laufen soll. Und die dritte, oder es ist ja schon die vierte Möglichkeit, die wirklich lukrativ ist. Also wenn du ein Powermensch bist und wenn du ein bisschen Geld auf der Seite hast oder dir einen günstigen Kredit holen kannst, würde ich dir diese letzte Variante empfehlen. Nämlich besorge dir eine wahnsinnig tolle, große Praxis in einer wahnsinnig guten Lage und richte sie sehr stilvoll und teuer ein. Wenn wir jetzt hier Kommentare hätten, würden wahrscheinlich viele Shitstorm-Kommentare jetzt kommen. Warum? Ja, du kannst sie auch esoterisch einrichten. Jeder findet so die Kunden, die er braucht, ne? Aber du kannst so eine Praxis fantastisch gut untervermieten. Und zwar für einen guten Stundenlohn pro guten Mietstundenlohn, sagt man das so? Du weißt, was ich meine. Du kannst eine große, sehr gut eingerichtete Praxis fantastisch untervermieten. Und zwar so fantastisch, dass du eventuell selber gar keine Miete mehr bezahlst. Das wär's doch. Also diese Idee gebe ich dir auch noch mit. Du hast also eine Praxisadresse. Das musst du als erstes machen. Am besten machst du es schon mal nach der schriftlichen Prüfung. Suchst dir eine Praxis, damit du nicht der Fortbildung Hopper wirst und damit du gleich starten kannst, wenn es soweit ist. Du brauchst auf nichts warten. Du kannst starten. Wenn du irgendwelche Fortbildungen hast für irgendwelche Behandlungen, da muss natürlich irgendwas dahinter stecken. Das, was dir gefällt. Das, was dir zusagt, wo du dich wiedererkennst. Prima. Jetzt haben wir also dem Gesundheitsamt die mündliche Prüfung, die haben wir jetzt bestanden. Dann melden wir dem Gesundheitsamt diese Praxisadresse. In dieser Praxisadresse, neben Wasser und Strom, bist du verpflichtet, einen GEZ-Vertrag abzuschließen. Du musst mit der GEZ einen Vertrag abschließen, unabhängig davon, ob du Radio hörst oder Fernsehen guckst oder nicht. Du bist als Gewerbebetreibender verpflichtet, mit der GEZ einen Vertrag abzuschließen. Also meldest du diese Adresse auch der GEZ. Du meldest diese Adresse, Wasser, Strom, was auch immer du brauchst, vielleicht willst du irgendwelche Zeitungen bestellen, kannst du alles machen. Du meldest jetzt diese Adresse auch dem Gesundheitsamt. Du meldest diese Adresse also bei verschiedenen Stellen an. Was nun? Nun ist es so, es kann Patienten geben, die gar nicht zu dir in die Praxis kommen. Es ist völlig in Ordnung und es ist legitim und es ist erlaubt, dass du Leute zu Hause besuchst, Hausbesuche machst. Aber trotzdem, du musst eine Praxisadresse haben. Also der erste Schritt in die Selbstständigkeit ist, du musst eine Praxisadresse haben. Der zweite Schritt ist, du musst dich als Freiberufler beim Gewerbeamt melden. Du musst. Der dritte Schritt ist, du musst dich bei der GEZ anmelden. Der vierte Schritt ist, du musst dich bei der gesetzlich versicherten Unfallversicherung melden. Die ist kostenlos für dich, aber du musst es tun. Ich mache dir unter dieses Video einen Link, da kannst du dich kostenlos anmelden. Und was ich dir raten würde, melde dich bei einer Berufshaftpflichtversicherung an. Warum? Es kann immer irgendwas passieren in den Räumen, ja? Deswegen melde dich da an, Berufshaftpflichtversicherung. Ja, dann hast du eigentlich all das getan, was du erstmal tun musst, um überhaupt zu starten. Dann danke ich dir an dieser Stelle, dass du dir dieses Video hier angesehen hast und freue mich, wenn du auch das nächste Video, den nächsten Podcast dir anhörst und ganz viel Informationen mitnehmen kannst. Vielen Dank. Heute das zweite Video zum Thema Selbstständigkeit, nämlich wie finde ich meinen richtigen Preis? Tja, wie finde ich den richtigen Preis? Kannst du jetzt irgendwas sagen? Ich nehme 50 Euro die Stunde, 100 Euro die Stunde, 500 Euro die Stunde? Kannst du dir überlegen. Aber es gibt Dinge, die du vorweg bedenken musst. Erstens, es gibt Abzüge und zwar deine fixen Kosten. Was hast du für fixe Kosten? Du hast die GEZ, du hast die Berufshaftpflichtversicherung, du hast eine Unfallversicherung, obwohl die ist kostenlos, du hast die Miete, du hast Toilettenpapier, Seife, Fahrtkosten, all das, was du auch noch kaufen musst. Vielleicht hast du noch eine Reinigungskraft. Das sind fixe Kosten, die du jeden Monat hast. Ganz, ganz wichtig, einmal aufschreiben, einmal durchdenken, wie hoch die Stundeneinnahmen sein müssen, damit sich das am Ende rechnet. Du hast noch mehr Abzüge. Du hast nämlich noch die Einkommenssteuer. Die Einkommenssteuer, der Steuersatz, das weißt du vermutlich, richtet sich danach, wie viel du verdienst. Ja, da gibt es bestimmte Grenzen und da springst du manchmal in eine höhere Steuerklasse. Also guck mal einmal, welche Einnahmen du da eventuell hast und welche Steuern davon noch abgehen. Und dann hast du im Prinzip die Summe, die weg ist. Jetzt kannst du überlegen. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass mehr als 50% weg sind. Ja, die sind einfach weg. Wenn du 40 Euro die Stunde nimmst, 50% weg, bleiben noch 20 übrig. Ja, wenn du 20 Patienten die Woche behandelst, bleiben 400 übrig. Wenn du das 4 Wochen lang machst, bleiben 1600 übrig. Um diese 20 Patienten zu haben, musst du aber Werbung betreiben. Werbung heißt, du musst dich auf irgendwelchen Portalen eintragen. Du musst dich Marketing vielleicht Anzeigen schalten, Google AdWords vielleicht machen. Vielleicht verteilst du Flyer, machst irgendwas in der Zeitung. Du musst gucken, was in deiner Region geht. Lass dich da gar nicht beeinflussen von den Leuten, die im Internet posten, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das hängt von deiner Region ab. Ja, ihr seid alle in deiner Region, habt ihr irgendwie schon das gleiche Klientel, ihr seid gleiche Mentalität, ihr geht an die gleichen Orte. Also in Berlin funktioniert es wunderbar, Flyer bei Bio-Company auszulegen. Ja, das sind bis in einen Bioladen, ja, da sind die immer weg. Also Flyer sind nicht tot. Wenn Flyer gut gemacht sind, nehmen die Leute sich auch Flyer mit. Die nehmen sich auch Visitenkarten mit. Ja, du kannst auch Kooperationspartner finden. Aber Ärzte, das alles kostet Geld. Ja, wenn du geschickt bist und das alleine professionell erstellen kannst, super. Wenn nicht, musst du da auch noch jemanden bezahlen, der das macht. Aber der Druck kostet Geld, das Verteilen kostet Geld. Wenn du kein Geld ausgeben willst, kostet es Zeit. Man muss am Wochenende, am Samstagvormittag, ganzen Tag durch die Stadt fahren und die Flyer verteilen. Kostet Zeit, kostet Benzingeld. Das musst du bedenken bei deinem Stundenlohn. 40 Euro, 1600 im Monat. Wobei es auch fraglich ist, wie lange es dauert, bis man 20 Patienten pro Woche hat. Ja, muss man schon wirklich einen guten Internetauftritt haben oder einen guten Kooperationspartner, einen Arzt, der einen weiterempfiehlt, wo die Flyer ausliegen, bis die Flyer professionell aussehen. Also es gibt viele, 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 viele kleine Sachen, die auf den Preis wirken. Also spielen wir es einfach mal durch. 40 Euro haben wir jetzt also festgestellt, geht nicht. Gehen wir mal bei 80 Euro ran. Ja, bei 80 Euro hätten wir schon 3.200. Wenn du das hauptberuflich machst, gehen davon noch Sozialversicherungsabgaben. Ja, du möchtest dich vielleicht in irgendeiner Rente versichern. Du musst nicht als Heilpraktiker für Psychotherapie, aber vielleicht möchtest du. Du möchtest dich in einer Krankenversicherung versichern. Und da möchtest du nicht nur, da musst du. Und wenn du dich in einer privaten Versicherung versichern musst, weil du nicht irgendwo noch nebenberuflich angestellt bist, dann rechne mal mit um die 1000 Euro, wenn du noch ein Kind mit bei hast und so weiter. Lass dich beraten, das ist natürlich auch bei jeder Versicherung unterschiedlich. Das kommt dann darauf an, welches Spektrum an Leistungen man noch dazu bucht. Aber das ist nicht so ohne. Sind wir also bei 80 Euro, waren wir bei 3200, ziehen wir die Krankenversicherung ab, sind wir bei 2200. 20 Patienten, 4 Wochen, 80 Euro die Stunde. Ist ja auch nicht so dolle. Ist leider auch nicht so dolle, 80 Euro die Stunde, 20 Patienten die Woche. Mein Tipp. Guck in deiner Umgebung, was die Heilpraktiker für Psychotherapie so nehmen. Die meisten veröffentlichen das auf ihrer Homepage. Und dann nimm ein bisschen mehr. Warum nicht weniger? Weil es denn einfach den anderen Leuten suggeriert, dass der andere kompetenter ist. Es suggeriert gar nicht, dass ihr nicht kompetent seid. Es suggeriert aber gleichzeitig, der andere ist 5 Euro die Stunde kompetenter. Ja, also ihr solltet entweder gleich oder geringfügig mehr. Wenn ihr natürlich Hochpreispatienten haben wollt, die richtig viel Geld ausgeben, könnt ihr auch doppelt so viel nehmen. Aber meine Erfahrung zeigt, das ist Therapie. Ja, geht auch an euer Gewissen ein bisschen ran. Das ist Therapie. Die Leute brauchen Hilfe. Ihr wollt helfen, deswegen habt ihr diesen Beruf ausgewählt. Und die Leute kommen ja auch nicht ein, zwei, dreimal, fünfmal wie beim Coaching, sondern die kommen 20, 30 Mal. Und da überlegt mal, welche Summe ist da noch okay, wenn man das als Selbstzahler bezahlen muss. Ihr könntet euren Patienten raten, eine Heilpraktiker-Zusatzversicherung zu machen, die den Heilpraktiker für Psychotherapie übernehmen. Müssen die aber alleine recherchieren, weil wir dürfen keine Versicherung vorschlagen. Ja, ihr müsst also sagen, suchen Sie nach einer Heilpraktiker für Zusatztherapie für Heilpraktiker für. Ihr müsst also sagen, suchen Sie nach einer Heilpraktiker für Psychotherapie Zusatzversicherung, möglichst ohne Wartezeit, und lassen Sie gucken, ob die Gebührenziffer 19 überhaupt übernommen werden. Hier ist nämlich ein Knackpunkt. Oft schließen die Zusatzversicherungen die 19 aus. Und alles, was unter der 19 steht, also 19.0, 19.1 und so weiter, das sind wir. Wenn die uns ausschließen, dann brauchen sie Leute, die diese Versicherung nicht machen. Dann gibt es noch einen anderen Knackpunkt. Manche Versicherungen zahlen nur den Mindestsatz. Der Mindestsatz ist von 1985. brauchen wir nicht. Das ist wirklich ganz wenig. Ja, das wäre eine Hypnosesitzung für 26 €. Also da sind wir ja schon drüber. Wir müssen den Patienten aufklären, dass er darauf achten muss und dass er den Restbetrag selber begleichen muss. Es gibt aber wirklich private Zusatzversicherungen, die alles übernehmen. Ja, Circovita ist zum Beispiel eine, die relativ viel übernimmt. Barma übernimmt man gleich gar nichts von uns bei den privaten Versicherungen. Also der Patient muss selber recherchieren. Gut, das wäre der zweite Tipp. Der erste Tipp war, recherchiere selbst, überlege dir, wie viel Kosten du hast. Der zweite Tipp ist, gib deinem Patienten den Tipp, dass er eine Heilpraktiker-Zusatzversicherung machen sollte. Der dritte Tipp war, guck, was in deiner Umgebung ist und nimm geringfügig mehr. Nimmst du weniger, spielst du die Patienten automatisch zu deiner Konkurrenz. Nimm geringfügig mehr. Nicht viel, geringfügig. Damit die Patienten das bezahlen können, rate ihnen, wie gesagt, diese private Zusatzversicherung, ohne eine zu nennen. Du darfst sie nicht nennen. Du darfst aber die Suchkriterien nennen. Die Suchkriterien sind private Zusatzversicherung für den Heilpraktiker für Psychotherapie, möglichst ohne Wartezeit, möglichst die 19er Ziffern im vollen Satz. Die drei Sachen. Danach sollen sie suchen. Das ist nicht viel, was die da zahlen. Irgendwas zwischen 10 und 30 Euro. Verpflichten sich für 1-2 Jahre, aber dann haben die Patienten auch die Ruhe und können in Ruhe die Therapie machen. Und der letzte Tipp, den ich dir geben kann, um einen Preis zu finden, deinen Preis zu finden, ist der kinesiologische Muskeltest. Du kannst den in verschiedenen Varianten machen. Ja, du kannst zum Beispiel, wenn das der Arm des Patienten ist und das dein Arm, den Arm runterdrücken, der Patient soll gegendrücken. Aber was ich ganz schön finde, ist ja immer Hilfe zur Selbsthilfe. Du kannst Daumen und Zeigefinger so übereinander machen und ineinander, dass das so aussieht. Ja, ich hoffe, das kann man sehen. So eine 2 Ringe mit jeweils Zeigefinger und Daumen ineinander verhakt. Und jetzt ist es so, stell dir die Frage. Ich sag jetzt mal, ich möchte in der Stunde 250 Euro nehmen. Ist das für mich okay? Ja. Dann zieh mit beiden Händen, mit beiden Armen volle Kraft an diesem Ring und dein Unbewusstes wird dafür sorgen, dass die Finger entweder zusammenbleiben oder aufgehen. Ja, du ziehst also mit volle Kraft und merkst 250 Euro, schnippst die Hand auf. Das heißt, dein Unbewusstes ist nicht dafür. Ich weiß eigentlich gar nicht, was die Erklärung ist, aber diese Sache ist sehr anerkannt, natürlich nicht bei den gesetzlichen Versicherungen, das nicht, ja, aber dieser kinesiologische Muskeltest ist sehr anerkannt als Zeichen und Möglichkeit, mit dem Unbewussten zu interagieren und es zu fragen. Ja, du kannst es auch immer wieder fragen, bei allen möglichen anderen Dingen. Soll ich die Praxis nehmen? Ja oder nein? Ja. Ah, oh, aufgegangen. Nein. Ja, dein Unbewusstes hat irgendwas wahrgenommen. Und man weiß, dass wenn das Unbewusste, also alles, ja, wir, unser Bewusstsein, man sagt, das sind nur 4%. Wenn also unser ganzes Ich, das Bewusste und das Unbewusste, Ja sagen, dann weiß man, dass man mehr Kraft hat. Und ihr werdet mehr Widerstand spüren, wenn ihr mit voller Kraft zieht. Wird vielleicht auch aufgehen, aber es ist ein stärkerer Widerstand. Also fragst du dich, 250 ging nicht, probiere ich mal 400. Ich will 400 Euro die Stunde nehmen. Stimmt das für mich? Ja, okay. Vielleicht machst du die Augen zu, denkst dich ein bisschen ein, sagst, ja, 400 Euro die Stunde, ups, schnippt bei mir sofort auf. 400 Euro die Stunde, oh Gott, nein. Und dann tastest du dich vor und bei irgendeinem Preis, 85 Euro die Stunde, will ich 85 Euro die Stunde nehmen? Ja, ziehst du und merkst, oh, der Widerstand ist sehr, sehr viel höher. Und dann weißt du, 85 Euro die Stunde, das fühlt sich für dich richtig an. Das ist irgendwie der Okay-Preis. Und schon hast du deinen Preis gefunden. Welche Preise du hier abfragst beim kinesiologischen Muskeltest, denk nochmal an den ersten Tipp, hängt vom ersten ab. Ja, erstens war, überlege dir, welche Kosten du hast. Am Ende muss ja auch irgendwas bei rüberkommen, bei der ganzen Arbeit. Denk dran, wenn du 2 Stunden Therapie am Tag nur anbieten kannst, hast aber nur 1 Stunde Hinfahrt, 1 Stunde Rückfahrt, ist der Preis, den du für 2 Stunden abrufst, im Prinzip für 4 Stunden deiner Zeit. Also, der Preis, den du abfragst, der hat was damit zu tun, wie viel Kosten du überhaupt hast. Der hat was damit zu tun, was du so von deinem Gefühl her mit deinem Patienten, wo du noch ein reines Gewissen hast. Und das beantwortet dir dein Unbewusstes auch mit dem kinesiologischen Muskeltest. Und der hat was damit zu tun, was deine Konkurrenz nimmt. Nimm geringfügig mehr. Ich hoffe, du hast ein paar ganz lustige Sachen, die du dich vielleicht hier auch mal abfragen kannst, wo du dann selber dich wunderst, wie der Körper so reagiert. Ich mache das ganz, ganz gerne. Ich gebe das auch gerne meinen Patienten mit. Und wir mussten schon ganz oft ganz viel lachen, weil das sind auch Erkenntnisse. Wenn es nämlich manchmal bei irgendwas, wo man denkt, ja, ist heute Zeit, eine Diät zu machen und richtig, nee, und geht nicht, immer nur eins. Ist heute Zeit, mit der Diät anzufangen? Ja, nein. Ja, also es ist wunderbar. Die Patienten schmunzeln auch und man kann das wirklich bei jeglicher Frage machen. Gut. Dann danke ich dir, dass du dir auch dieses Video angeschaut hast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und einen schönen Tag. Tschüss!